Wir gehen gleich in Media Res, um direkt den Film weiterlaufen zu lassen. Von dort, wo wir ihn gestern Abend zunächst einmal unterbrochen hatten. Denn wir haben gestern Abend einen kurzen Überblick über diese 7 Briefe gehabt, die Jesus an seine Kirche schreibt. Die 7 ist die Vollzahl der Gemeinde Jesu, der Kirche. Also es ist eine vollständige Botschaft an die Christenheit. Damals wie durch die ganze Kirchengeschichte bis heute hinweg. Das war gestern Abend. Und sind dann mit Kapitel 4 auch gestern Abend noch gewechselt in diese Fortsetzung jetzt und haben dann gesehen, dass mit Kapitel 4 Johannes wieder in einen Geisteszustand enthoben wird und er jetzt die zweite große Christusvision bekommt. Christus sozusagen als Herrn der Geschichte, das wird uns die nächsten Kapitel dann beschäftigen. Und wir haben da auch im Zusammenhang mit dem gestern Abend kurz so ein paar Grafiken angeschaut und so ein paar Stichworte genannt zu dem, wie wir jetzt diese Sequenzen, die wir jetzt sehen werden, auch zuordnen können und haben gesehen, dass das eigentlich alles Dinge sind, die sich immer wieder auch wiederholen. Es sind wie so Kreise, wo wir immer wieder auch an dieselben Ausgangspunkte kommen und gleichzeitig gibt es da eine Entwicklung auch hin zur Vollendung und zu dem Ziel, an das Gott uns und diese Welt bringt. Heute Morgen haben wir uns dann in der Morgeneinheit in diese Kapitel 4 und 5 reinnehmen lassen. Ich fasse euch die ganz kurz zusammen. Wir sind in Kapitel 4 und 5 im Thronsaal Gottes. Eigentlich sind wir im Machtzentrum des Kosmos. Das ist Theologie in Bildern. Theologie in Bildern, die uns Gott vorstellt. Kapitel 4 stellt uns Gott als den allmächtigen Schöpfer vor. Die Frage, wer hat die Macht, wird beantwortet mit Gott, der Schöpfer. Die Frage, mit wem gebührt Anbetung, wird beantwortet mit derselben Antwort, Gott, der Schöpfer. Und wir sehen seinen Hofstaat von 24 Ältesten, 4 Gestalten, die eigentlich dazu dienen, dass sie diesen Gott anbeten, sich vor ihm niederwerfen und Anbetung initiieren, eigentlich 24/7 dafür sorgen, dass diesem Gott das zukommt, was er verdient, nämlich Anbetung. Übrigens erinnert uns das daran auch, dass im Herzen des Kosmos, im Herzen der Schöpfung ein Auftrag liegt für alle Geschöpfe und für dich und mich zuallererst, Gott anzubeten. Wozu gibt es dich? Es gibt dich zur Ehre Gottes. Und das ist so eine Botschaft aus Kapitel 4. Und dann geht das nahtlos weiter in Kapitel 5, denn der auf dem Thron sitzt in Kapitel 4, dieser Gott hat ein Buch in der Hand, in seiner Rechten. Und Buch oder Schriftrolle 5 Vers 1 bedeutet, dieser Gott hat einen Plan für diese Welt. Er ist die Autorität, er ist die Majestät, die jetzt eine Order ausgibt. Eine Order, was er vorhat mit dieser Welt. Wo will er mit dieser Welt hin? Das Problem ist nur, dass es niemanden gibt, der die Autorität besitzt, das Recht besitzt, diese 7 Siegel auf dieser Schriftrolle zu brechen. Es ist versiegelt. Hier hast du den Vers in 5 Vers 1, wo der Ausdruck herkommt, ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist da, 5 Vers 1. Aber das ist dieses Buch, das Gott in der Hand hält. Und Johannes reagiert, weil er sagt, es findet sich niemand im Himmel noch auf Erden, der die Autorität, das Recht hat, diese Siegel zu brechen. Und es wirft ihn um, dass er anfängt zu weinen. Johannes, der Betrachter, der im Kinosessel sitzt sozusagen, der den Traum träumt, der die Vision sieht, der reagiert plötzlich auf das, was er sieht. Und wir hören von ihm, dass er weinte, sehr weinte, weil niemand für würdig befunden war, Vers 4, das Buch aufzutun. Und übrigens, das Buch auftun hat nicht nur bedeutet, es zu öffnen, es zu lesen. Der wäre auch dann autorisiert, das, was in dem Buch zu lesen ist, umzusetzen. Das heißt, den Willen Gottes sozusagen umzusetzen. Es gab niemanden, der sich dafür qualifizierte. Und er weint und wird dann von einem Ältesten, einem aus dem Hofrat Gottes sozusagen getröstet. Weine nicht, es gibt jemand. Und er hört ein Evangelium. Er hört, es gibt den einen. Der ist berechtigt, diese Siegel zu öffnen und den Willen des allmächtigen Gottes auf dieser Erde umzusetzen. Das ist der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Er hört das und er dreht sich um diesen Löwen zu sehen. Und jetzt kommt eine der bewegendsten Szenen der ganzen Offenbarung. Er hört über den Löwen und er sieht ein Lamm. Er hört den Löwen, er sieht das Lamm. Und er merkt hier, der Löwe, der von Gott die Autorität bekommen hat, die Geschicke Gottes zu lenken, diese Weltgeschichte zu lenken, ist ein Lamm. Und in der Tatsache, dass er dieses geschlachtete Lamm ist, hier haben wir eine Symbolik für Christus, den Gekreuzigten. In dieser Tatsache, dass Jesus der Leidende ist, verbirgt sich das Geheimnis seiner Autorität, nämlich der Löwe zu sein. Spannend. Und dann wird der Lobpreis aus Kapitel 4, der Gott dem Allmächtigen zugegangen war, wird jetzt übertragen auf das Lamm. Und dieses Lamm, Christus der Gekreuzigte, dem gebührt dieselbe Anbetung wie Gott auf dem Thron. Eine Theologie, die uns letztendlich auch wieder bestätigt, dass Jesus wirklich Gott ist. Jesus ist Gott. Ihm gebührt dieselbe Anbetung und er hatte dieselbe Macht. Christus, das Lamm und der Löwe, ist Gott. Und damit haben wir gemündet heute Morgen Kapitel 5. Aber was in Kapitel 5 hier eigentlich besungen wird, ist das jetzt, was auf das die Offenbarung in ihren verschiedenen Zyklen jetzt immer wieder zurückkommt. Das ist der Ausgangspunkt. Das, was hier festgehalten wird. Was ist das? Es ist der Sieg des Lammes. Dieses Lamm hat überwunden. Dieses Lamm hat Erlösung geschaffen. Dieses Lamm ist das Zentrum aller Hoffnung, aller Friedenserwartung. Dieses Lamm ist der Sieger. Dieses Lamm ist der Löwe. Und diese Szene, ihr Lieben, die kommt regelmäßig wieder in der Offenbarung. Übrigens deshalb, weil sich die Offenbarung immer wieder dreht. Du hast verschiedene Zyklen und die kommen immer wieder zum gleichen Punkt zurück, nämlich zu dieser Aussage, Jesus hat den Sieg und Jesus wird siegen. Das ist die große Botschaft von Kapitel 5. Und dann kommen wir heute Abend in Kapitel 6 bis 9 und dann auch nachher später nochmal Kapitel 16. Aber da kommt jetzt die Öffnung dieser sieben Siegel. Jetzt darf doch das Lamm tatsächlich diese Siegel öffnen und wir werden jetzt hineingenommen in die Öffnung der sieben Siegel. Und das ist Kapitel 6. Bevor wir das jetzt dann lesen gleich, möchte ich euch ganz kurz verraten, was uns da erwartet. Wir werden jetzt die vier sogenannten apokalyptischen Reiter sehen. Die ersten vier Siegel, die Jesus jetzt öffnet, sind die sogenannten vier apokalyptischen Reiter. Und dann hast du das fünfte Siegel, da werden wir in das Leiden der Märtyrer hineingenommen, während das sechste Siegel nachher eigentlich eine endzeitliche weltweite Katastrophe oder Katastrophenstimmung beschreibt. Und dann gibt es eine kleine Pause, einen Einschub, denn dann wird gezeigt, wie es den Christen, wie es denen, die zum Lamm gehören, in dieser Katastrophe geht, bevor es dann zur Öffnung des siebten Siegels geht. Das ist Kapitel 8, Vers 1. Und dann werden wir merken, dass das siebte Siegel eigentlich gar nicht beschrieben wird. Es geht nahtlos über in die nächsten sieben Posaunen. Und das ist ganz spannend, weil die siebte Posaune nachher auch nicht beschrieben wird. Die geht über in die sieben Schalen. Das sind jetzt drei Siebenerkreise, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen. Um euch gleich da ein Stück weit auch den Zusammenhang dieser drei Zyklen zu erklären, zumindest in meinem Verständnis, ist die Frage, was sagen Siegel, was sagen Posaunen, was sagen die Schalen? Was heißt das hier? Was ist da eigentlich? Was passiert da? Siegel klären die Frage der Autorität der Macht. Wem Wer hat welche Macht, etwas zu tun? Auf wen ist all das, was passiert, zurückzuführen? Das klären die Siegel. Das ist mal eine grundsätzliche Klärung im ersten Zyklus. Und der zweite Zyklus, das sind dann die sieben Posaunen. Posaunen sind Instrumente der Ankündigung, der Warnung. Das, was mit den sieben Siegeln geklärt worden ist, wird jetzt bei den Posaunen sozusagen als Warnung weitergegeben. Denn Gott tut nie etwas und lässt nie etwas zu, ohne zu warnen. Das ist die zweite Runde, die Posaunen, die Welt ist gewarnt. Und der dritte Zyklus, und der ist dann final, das sind die Schalen. Und Schalen werden ausgegossen und das ist final. Das ist endgültig, da gibt es kein Zurück mehr. Also eigentlich eine Erklärung, eine Ankündigung und eine Durchführung von dem, was wir jetzt da beschrieben bekommen. Und deshalb wundert euch nicht, dass es zwischen den sieben Siegeln, den sieben Posaunen und den sieben Schalen Strukturähnlichkeiten gibt, inhaltliche Ähnlichkeiten, die beschreiben eigentlich dasselbe Phänomen, nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Soweit mal eine kleine Hinführung und wir gehen in das Kapitel 6 hinein und wir lassen das jetzt mal vor uns ablaufen. Ich möchte euch auch sagen, wenn wir jetzt diese sechs Siegel öffnen, wir lesen sie nacheinander. Denn ein Text hat das Problem, dass er nicht im mehrstimmig gelesen werden kann. Wenn das jetzt Musik wäre, hättest du vielleicht fünf Stimmen, die alle parallel laufen. Der Text hier kann aber nur nacheinander erzählen. Und ich glaube, dass das, was wir hier sehen, Dinge beschreibt, die alle zur gleichen Zeit passieren. Aber weil es uns so mitgeteilt wird, müssen wir das der Reihe nach jetzt auch hören und sehen. Aber das sind Phänomene, die aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis, eine gemeinsame, zeitgleiche Realität beschreiben. Und da haben wir zunächst einmal eben diese vier apokalyptischen Reiter. Ab Vers 1, Kapitel 6. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und diesen Ruf hört er jetzt jedes Mal, wenn einer der Reiter zu sehen ist. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles oder graues Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Weil diese vier ersten Siegel eine Einheit bilden, auch nachher die ersten vier Posaunen genauso eine Einheit bilden, bleiben wir da gerade mal kurz stehen. Die ersten vier Siegel hat Jesus geöffnet, weil ihm die Autorität gegeben worden ist. Und das ist jetzt vielleicht zunächst einmal ein Schock und eine unangenehme Entdeckung, weil wenn wir von Kapitel 5 herkommen und hören, diesem Lamm ist der Sieg gegeben, Frieden zu stiften, Heil zu schaffen, dann würden wir jetzt erwarten, dass uns jetzt ein Heilmittel nach dem nächsten genannt wird. Wie Jesus dieser Welt Gutes tut, das hätten wir jetzt erhofft. Aber der Weg zum Sieg, der Weg zum Friedensreich, der Weg zur Vollendung des Heils, sieht anders aus. Was passiert hier? Diese vier Reiter, würde ich sagen, beschreiben Phänomene, die diese Menschheit erleben, die diese Welt trifft. Das sind vier Katastrophenszenarien, die diese Welt sozusagen erlebt. Dargestellt in Bildern. Wir erwarten kein wahres Pferd daher galoppieren. Das sind Symbole. Pferde sind immer Symbole von Macht gewesen, damals zumindest, von Macht erweisen. Und diese vier Pferde stehen für vier Arten der Katastrophen, die diese Welt mit aller Macht treffen. Und jeweils, in diesem Fall wird sogar gesagt, einen vierten Teil, also ein Viertel der Menschheit betreffen. Wenn ihr diese Maßangabe hört, dürft ihr euch geistig schon mal notieren, bei den Posaunen wird es ein Drittel werden. Und am Ende wird es alle treffen. Es ist ein steigendes Maß zu sehen. Hier spricht die Offenbarung von einem Viertel der Menschheit, die von Katastrophen getroffen werden. Und die Pferde 2, 3 und 4, die sind eindeutig katastrophal, die werden beschrieben, ja, als Pferde, die den Frieden nehmen, also Konflikte schaffen, damit man sich gegenseitig umbringt. Dann das dritte Pferd war dieses Pferd, das eine Hungersnot bringt, und das vierte Pferd war der Tod. Beim ersten Pferd sind die Ausleger mitunter nicht ganz einer Meinung, weil die Frage ist, wer ist jetzt dieses sieghafte, triumphale, weißes Pferd? Und es gibt manche Ausleger, die sagen, die sehen darin Jesus, weil du nachher in, ich glaube, Kapitel 19 ist das, Jesus dann auch vorgestellt bekommst, auch auf einem weißen Pferd. Und dort wird er auch mit Namen genannt. Aber ich bin überzeugt, dass dieses weiße Pferd hier nicht Christus darstellt. Dieses erste weiße Pferd ist nicht Jesus, es ist vielleicht eine Kopie von Jesus. Aber es ist vielmehr das, was man aus dem Römischen Reich auch kannte, wenn der Kaiser von einem siegreichen Feldzug zurückkam und seinen Triumph zeigte, dann ist er auf einem weißen Pferd eingeritten. Das soll einfach, er steht aus meinem Verständnis für das Phänomen, dass in dieser Welt immer wieder Herrscher erobern werden, sich andere Völker untertan machen werden. Man wird sich gegenseitig bekriegen, bekämpfen, erobern. Es werden Menschen immer wieder ihre Macht durch Gewalt ausweiten, sieghaft daher kommen. Und das weiße Pferd ist das Statussymbol sozusagen. Die Symbole haben sich geändert heutzutage. Die großen Herrscher bauen sich dann irgendwelche schönen Gebäude dahin, dass man sie nicht vergisst. Aber das hier ist eine Machtausweitung durch Gewalt. Das würde aus meiner Sicht die Übersetzung sein von diesem ersten Pferd. Das zweite Pferd gehört dann dazu, dass eben auch Konflikte diese Welt immer wieder treffen werden. Dass diese Welt zu einem guten Teil, dass zum Menschsein dazugehört, dass in dieser Welt Kriege herrschen, dass Menschen sich gegenseitig töten werden und dass viele, viele Menschen, ein guter Teil der Menschheit, hier heißt es ein Viertel, umkommt durch die Hand anderer Menschen. Das dritte Pferd, das spricht jetzt hier von einer ökonomischen Ungerechtigkeit, denn das ist ja hier ein Phänomen, es geht um Hungersnot, um Mangel, aber nicht irgendeinen Mangel, sondern die Grundnahrungsmittel der weiten Bevölkerung werden um ein Vielfaches verteuert, während die Luxusartikel gleich teuer bleiben. Ergo, die Menschheit wird versklavt, indem man ihnen das Essen sehr teuer macht. Die arme Bevölkerung erlebt also eine Kostenexplosion, um ihr tägliches Brot zu decken. Und wer aber nicht zahlt, sondern dadurch verdient, sind die Reichen. Das heißt, da sehe ich die Ausbeutung der ärmeren Mehrheit durch eine reiche Minderheit. Also wirtschaftliche Ungerechtigkeiten, Ausbeutung bis hin dann nachher auch zum vierten Pferd, das ist einfach das Phänomen des Todes, der vielleicht auch nicht unbedingt jetzt anderen Menschen zuzuordnen ist, aber einfach das Phänomen, dass die Menschheit leidet auch an Tod und an der Macht des Todes. Vier Katastrophen, die diese Welt erlebt und die nun mal zum Schmerz der Menschheit hinzugehören. Das Eigenartige ist nur, dass das Ganze auf das Lamm zurückzuführen ist. Jesus ist das Lamm, der jetzt nicht nur so plötzlich hilflos das Siegel öffnet und sagt, hups, ich bin erschrocken, was ist da, was passiert denn da? Ja, so, Vater, was machst du denn da? Nein, dieses Lamm ist derjenige, der die Autorität bekommen hat, nicht nur die Siegel zu öffnen, sondern diese Katastrophen sogar auch zu verwalten, zu bestimmen, und es lässt sich sogar letztendlich auch auf ihn zurückführen. Das Lamm ist der Richter sogar. Das heißt, dass uns die Offenbarung sagt, in den Katastrophen dieser Welt, die die Welt treffen, rechne damit, dass das an Jesus vorbei muss. Dass da nichts da ist, was Jesus nicht zulässt. Ja, er ist da drin und letztendlich hat er die Kontrolle nicht verloren. Wir können uns natürlich fragen, Jesus, warum lässt du das zu? Das ist die Frage nach dem Leiden. Wird jetzt hier nicht beantwortet, aber wir werden nachher eine Frage hören. Beim fünften Siegel kommt nämlich eine Frage. Gott, wie lange noch? Denn nach den vier apokalyptischen Reitern kommt das fünfte Siegel ab Vers 9. Und da sah ich jetzt unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erde wohnen? Das fünfte Siegel, und das ist übrigens immer dieses Muster, dass in der fünften Station die Gemeinde, die Kirche in den Blick genommen wird. Die fünf hier ist reserviert für einen Blick auf die Christenheit, auch bei den Posaunen nachher. Und hier ist jetzt ein Blick, was ist jetzt mit den Christen in all diesen Nöten, die diese Welt treffen, diese Katastrophen, die zur Menschheit dazugehören, gibt es ja noch eine zusätzliche Katastrophe. Und das ist das, dass die Menschen, die zu Jesus gehören, die sich zu Jesus bekennen, noch zusätzlich leiden. Die leiden nicht nur unter diesen vier apokalyptischen Reitern, weil sie Menschen sind, sie leiden auch unter Verfolgung und unter Todesgefahr, weil sie Christen sind. Und das ist ja so eine Geschichte, dass wir als Christen ja so gerne sagen, wenn du zu Jesus kommst und glaubst, es kann dir nur besser gehen. Und in vieler Hinsicht natürlich hast du es viel bessere los. Aber das kann vorläufig bedeuten, dass es dir erstmal schlechter geht in dieser Welt. Es heißt nicht, dass du es alles bequem hast, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist die Botschaft des fünften Siegels. Und das Spannende ist jetzt, dass mitten in diesen Katastrophen der Welt eben die Kirche leidet, eine leidende Kirche ist, eine Märtyrerkirche, und sie lässt sich das nicht einfach nur gefallen. Das finde ich spannend. Sie beschweren sich bei Gott. Sie rufen verzweifelt, Herr, wie lange noch? Und da hörst du die Klagepsalmen durch. Oh ja, wir dürfen auch Gott verzweifelt anrufen. Wir dürfen sagen, Herr, ich schaffe es nicht mehr. Wann wirst du endlich eingreifen? Oh, das ist der Ruf der Kirche seit langer, langer Zeit. Herr, wie lange schaust du noch zu, was in dieser Welt passiert? Das kann doch nicht sein, dass die Reichen die Armen ausbeuten, dass die Menschen sich gegenseitig zerfleischen und kaputt machen. Gott, wieso schaust du zu? Genau diese Frage kommt hier. Genau diese Frage kommt hier. Und die Reaktion ist jetzt, ab Vers 11 geht's weiter, und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, also noch etwas Geduld, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Was sagt er damit hier? Ja, das Leiden der Christenheit ist eine Realität und es wird ein Ende geben. Aber es gilt zu warten, es gilt auszuharren und ihr müsst aushalten, dass es vielleicht noch etwas länger geht. Es wird vielleicht noch so mancher für seinen Glauben sterben. Aber es gibt ein volles Maß und das bestimmt Jesus. Und das weiß er hier und er sagt, es wird ein Ende kommen, haltet durch, aber es braucht noch ein bisschen Zeit. Es werden noch einige Märtyrer dazukommen. Das ist die Botschaft des fünften Siegels, die wir dann aber dann gleich übrigens in Kapitel 7 ergänzt sehen, weil dann wird etwas gesagt über diese leidende Kirche, dass die im Leiden bewahrt bleibt. Ganz, ganz wunderbar. Oh, das ist noch nicht das letzte Wort, dass Jesus sie einfach leiden lässt. Er spricht ihnen Trost zu und wir sehen in Kapitel 7 gleich was ganz Wesentliches. Nicht vergessen, geistig notieren, wir kommen gleich drauf zurück. Aber nach dem fünften Siegel kommt jetzt erstmal das sechste Siegel. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Sechstes Siegel. Was passiert hier? Während die vier apokalyptischen Reiter nur jeweils ein Viertel der Menschheit erreicht haben, erreicht dieses sechste Siegel jetzt die gesamte Erde. Alle werden betroffen und alle werden von einer großen Angst getroffen. Das ist Katastrophenstimmung hier. Das ist zunächst mal Katastrophenstimmung, die in Bildern dargestellt wird, die einfach das Gefühl vermittelt, jetzt ist das Ende gekommen. Es gibt keinen Ausweg und nur noch verkriechen. Nur absolute Katastrophenstimmung bei Groß und Klein, bei Arm und Reich auf der ganzen Erde. Das ist so die Beschreibung des sechsten Siegels. Und das hat schon fast so was Ultimatives. Das hat so was, wo man sagt, jetzt ist es vorbei. Und das soll auch so sein. Das soll auch diese Stimmung sein. An der Stelle möchte ich uns erinnern, dass wir dieses Szenario des sechsten Siegels bereits kennen, wenn man mit der Bibel vertraut ist. Denn der Tag des Herrn wurde oft beschrieben. Und ich würde euch am liebsten jetzt, das ist mir aus Zeitgründen immer dann nicht so recht, aber ich möchte euch Mut machen, dass ihr mal die Endzeitreden Jesu lest. Ich habe sie heute mir für mich nochmal durchgelesen. Kapitel 6, diese sechs Siegel, die folgen eigentlich der Botschaft und genau dem, was Jesus sagt in Matthäus 24, 25. In Lukas 21, lest mal nach. Die Endzeitrede Jesu findest du hier wieder. Er sagt, wenn ihr Kriege und Katastrophen und Erdbeben und all das seht, die vier Reiter, dann habt keine Angst. Das ist noch nicht das Ende. Noch durchhalten. Ihr werdet als Kirche leiden. Ihr werdet verraten werden. Ihr werdet getötet werden um eures Glaubens willen. Das ist noch nicht das Ende. Haltet durch, sagt Jesus. Und er spricht dann am Ende seiner Endzeitrede vom Kommen des Menschensohnes. Das ist das Ultimative. Da führt Jesus in seinen sogenannten Endzeitreden hin zur Wiederkunft Jesu. Also er, damals schon, hat genau das vorgesagt. Ich komme wieder als Menschensohn. Und mit dieser Wiederkunft, da kommt dann das Ende. Daraufhin geht alles zu und die Beschreibung der Wiederkunft Jesu in den Endzeitreden Jesu gleicht dem sechsten Siegel. Da werden die gleichen Phänomene beschrieben. Das ist die Stimmung, die kurz bevor Jesus wiederkommt, diese Welt einholen wird. Sie spürt, jetzt ist es aus. Jetzt ist das Ende gekommen. Das heißt, immer wenn wir bei sechs gelandet sind, sind wir schon fast am Ziel, aber nur fast. Denn jetzt, da hat gerade der Johannes die Spannung aufgebaut, denn jetzt ruft eigentlich alles bei uns, Jesus, komm, bitte komm und schaff endlich dein Friedensreich. Mach alles neu, mach alles gut. Die Sehnsucht ist da. Und dann heißt es, wir fangen nochmal von vorne an. Und dann kommen die Posaunen. Und erst bei den Schalen gibt es nachher kein Ende, dann geht's durch. Und dann landen wir nachher auch bei dem Finale. Okay? Aber diese sechste Siegel, die sechste Posaune stehen für die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder, wenn die Zeit voll ist. Wenn, dann haben, bis dahin aber ist die Weltgeschichte geprägt durch Katastrophen, vier apokalyptische Reiter. Ist die Weltgeschichte auch geprägt von einer leidenden, blutenden Kirche? Ist ein Phänomen, das bis zur Wiederkunft Jesu bleiben wird. Das ist die große Trübsal. Kapitel 5 ist die große Trübsal. Das Leiden der Kirche. Und jetzt kommen wir dann eben, wir warten jetzt auf das siebte Siegel, aber das wird noch nicht geöffnet. Jetzt kommen wir in Kapitel 7 und jetzt kommt so ein Einschub und der tut uns wieder sehr gut. Jetzt kommen wir in Kapitel 7, Vers 1 in diesen Einschub. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest. Finde ich schön. Haben heute Morgen schon gesagt, vier ist oft die Zahl der Welt, der vier Himmelsrichtungen. Ja, und die sorgen für Ruhe. Das ist eine wunderschöne, fast poetische Ausdrucksweise, um zu sagen, Gott sorgt dafür, dass Ruhe einkehrt. Das ist jetzt eine Szene eingebettet in Frieden. Okay? Die Winde werden gehalten, es ist still. Damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Friede. Oh, mitten in diesem Trubel, das tut so gut. Also mir tut es gut nach dem Kapitel 6. Stille. Friede. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen, vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, also ein Bote Gottes, und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, die Erde und dem Meer Schaden zu tun. Also sie können Schaden tun, hier an der Stelle schaffen sie Frieden. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden an, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Interessant, dass hier eine Verschonung benannt wird, dass hier der Erde und dem Meer und den Bäumen der Natur nichts getan werden soll. Also eine Katastrophe wird sozusagen aufgeschoben, bis, was passiert ist, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden. 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Gad 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelt. Zwölfmal 12.000, 144.000. 144.000 Versiegelte zeigt uns jetzt Jesus hier. Versiegelt in dem Sinne, geschützt. Siegel heißt, da hat Gott sein Siegel draufgelegt, die gehören mir. Die sind nicht anzurühren. Die bewahre ich mittendrin. Die schütze ich. Ich gebe denen einen Zuspruch von Frieden, von Schutz mitten in den Katastrophen dieser Welt. Sie erleben da eine Art von Frieden, eine Art von Zugehörigkeit, die einfach mitten im Sturm Frieden schafft. Mitten im Sturm diese sturmfreie Zone sozusagen schafft. Versiegelt, weil Gott sich zu ihnen stellt und sie gehören zu Gott. 444.000. Nun, da hat es natürlich schon viele Diskussionen gegeben, wer sind die 144.000? Ich verrate euch gleich, ich bin da nicht auf der Seite der Zeugen Jehovas, aber ich bin auch nicht auf der Seite mancher Christen, die sagen, dass das jetzt genau die Zahl ist von 144.000. Ich glaube auch nicht, dass diese 144.000 aus den 12 Stämmen Israels nur Juden sind. Es gibt Christen, die sagen, das sind messianische Juden, die müssen zum Stamm Israel gehören. Oder zum Volk Israel, das könnte noch vielleicht eine Variante sein, weil das sich ja auch anbietet. Aber ich glaube, im Zusammenspiel mit dem, was dann gleich noch kommt, dass da eine andere Bedeutung drin liegt, dass grundsätzlich diese 144.000 die von Gott gezählten und gekannten Christen sind, die zu ihm gehören, aus Gottes Sicht sind sie gezählt und sie sind vollständig. Da fehlt keiner. Das ist eine Symbolzahl der Vollständigkeit. Gott kennt die, die zu ihm gehören und gehören werden, und er lässt keinen verloren gehen, der ihm sein Vertrauen schenkt. Aus Gottes Perspektive ist das eine gezählte Schar. Gott kann sie zählen. Wir werden unten jetzt eine große Schar sehen, die man nicht zählen kann. Aus menschlicher Perspektive ist diese gleiche Zahl Schar nicht zählbar. Die ist riesig groß. Aus Gottes Perspektive ist sie zählbar. Es gäbe jetzt auch hier Kommentar, noch ein paar Erklärungen, die man geben könnte zu der Tatsache, dass diese 12 Stämme für die ganz aufmerksamen Bibelleser unter uns, wenn ihr diese 12 Stämme durchschaut, dann werdet ihr vielleicht ein bisschen irritiert sein, dass er da in einer großen kreativen Freiheit andere Stämme reintut, die man eigentlich bis jetzt bei den Listen gesehen hat im Alten Testament. Ja, es werden sogar ein, zwei Stämme ausgelassen. Es wird einer nach vorn geschoben, der Erste, das ist eine kreative erste Freiheit, Juda übernimmt den ersten Platz, obwohl er nicht der Erste war. Weil hier etwas gesagt werden will, das ist die Freiheit der Symbolik und dieses Stiles, dass hier mit etwas gesagt wird, dass ich jetzt hier aufgrund von Zeit nicht zu sehr vertiefen will. Es gibt in dem Stammbaum, in dem wir zusammengestellt ist, aus meiner Sicht gute Argumente zu sagen, das ist nicht nur auf Israel beschränkt, das ist eine Art zu sagen, alle, die zum Volk Gottes gehören, Altes Testament, Neues Testament, die sind hier von Gott gezählt und versiegelt. Gott kennt seine Leute. Danach sah ich und siehe, weil das ist jetzt spannend, wenn ihr gerade gelesen habt, Vers 4, 7 Vers 4 heißt es, und ich hörte die Zahl derer. Das war 144.000. Die 144.000 hört er. Die nächste Zahl, die große Schar in Vers 9, sieht er. Denkt an Kapitel 5. Er hört den Löwen, er sieht das Lamm. Ist die gleiche Struktur. Das, was er sieht, ist das Gleiche, was er hört, nur es ist doch wieder anders. Ja, das Lamm ist der Löwe. Den Löwen hat er gehört, das Lamm hat er gesehen, die 144.000 hat er gehört, die unzählbare Schar sieht er. Das heißt, er sieht dasselbe Phänomen an, was er gerade erzählt bekommen hat und aus seiner Perspektive jetzt stellt sich das anders dar, ist aber dasselbe. Denn aus menschlicher Sicht sind diese 144.000 nicht zählbar. Die sind einfach unzählbar groß. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Wieder diese Anbetung, die Gott und Jesus zugleich zukommt. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und Johannes sagt, du fragst mich, hallo, woher soll ich es wissen? Ich habe es auch gerade zum ersten Mal gesehen. Ich stelle die gleiche Frage, mein Herr, du weißt es ja, sag du es doch. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Das also ist die Beschreibung derer, die wir vorhin im fünften Siegel schon gesehen haben, das ist die leidende Kirche. Das sind die, die um des Namens Jesu willen leiden, Märtyrer. Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Und es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiden zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Oh. Was passiert hier? Hier wird aus den 6 Siegeln das 5. herausgenommen, die leidende Kirche, und dem wird jetzt ein eigenes Kapitel hier fast, ja, ein ganzes eigenes Kapitel gewidmet, Kapitel 7, in 2 Teilen, aber beide Teile sehen dieselben, und jetzt wird denen etwas Wunderbares zugesprochen, und hier bist du jetzt an einem Punkt, der dich nach hinten und nach vorne verweist. Kapitel 7, die zweite Hälfte mit diesem Lobpreis und diesen wunderbaren Texten erinnern uns an Kapitel 5, der Sieg des Lammes. Aber sie erinnern uns auch schon nach vorne hin an Kapitel 21, 22. wo eines Tages dann das Realität sein wird, dass nämlich keine Träne mehr sein wird, kein Tod, kein Leiden und Jesus seine Kirche den endlosen ewigen Frieden zuspricht. Das ist sozusagen eine Vorwegnahme von Vollendung, von Frieden, von Heil, von endlichen und abschließenden Zustand. Das ist hier also die unglaublich schöne Trostbotschaft an eine leidende Kirche. Ja, Jesus sieht seine Kirche leiden und er lässt sie auch leiden, aber er tut das nicht, ohne sie nicht zu trösten, nicht zu vertrösten, aber sie zu trösten und zu sagen, haltet durch, überwindet, bleibt dabei, denn es wird etwas sein, was heute schon sozusagen geschmeckt wird. Ihr Lieben, das ist ja auch Realität des Glaubens, dass wir heute schon in den Wirklichkeiten leben als Christen, die wir für die Zukunft auch erwarten. Ja, das Reich Gottes kommt noch und es ist schon da. Himmel kommt noch, aber er ist auch schon da. Da ist schon vieles da. Heil, wir sind schon erlöst, aber wir warten noch auf Erlösung. Ja, was jetzt? Jetzt schon und doch noch nicht ganz. Das ist so eine Spannung im Glauben des Christen. Und hier ist das dokumentiert. Eine Ermutigung für die Kirche, die leidet, damit sie umso mehr feiern kann, auf was sie hofft. Wunderschön.
Aber dann manchmal, weil wir haben ja gestern gesagt, die Endzeit startet eigentlich von
genau.
Aber hier die große Trübsal meint man jetzt nicht die Endzeit, sondern eine gewisse Zeit.
Ja, wenn du jetzt die große Trübsal als eine in sich geschlossene eigene Zeitepoche verstehen willst, dann müsste man überlegen, was meint sie? Es gibt diese christliche Sicht auch, die auch bei vielen so angekommen ist, die alles sehr genau einteilt. Da spricht man von der großen Trübsal und meint eine gewisse Phase. Aber das ist so ein System, da bin ich nicht dabei. Mein Verständnis ist hier ganz einfach. Kapitel 6, diese sechs Siegel, die beschreiben, was wir gestern als Endzeit beschrieben haben. Das ist, die beschreiben die gleiche Realität, in der wir schon seit damals bis zur Wiederkunft Jesu leben werden. Und das sind Realitäten dieser Welt, in der wir leben, bis Jesus wiederkommt. Und das sind Katastrophen, die allgemeiner Natur sind, die Jesus aber zulässt, weil er das Siegel hat. Und es sind Katastrophen, die uns Christen treffen, weil wir Christen sind. Und das ist eine Realität, die zieht sich von damals durch bis später. Die große Trübsal bezieht sich also auf dieses Phänomen der leidenden Kirche. Die Kirche war nie eine nicht leidende Kirche. War nie so gedacht. Ja, und es gibt dann unter Christen auch gewisse Sichtweisen, dass manche Christen glauben, man wird als Kirche entrückt vor der großen Trübsal und so. Und das ist mir zu attraktiv, um das glauben zu wollen, und das entspricht nicht der Realität. Ihr Lieben, das ist so eine bequeme westliche Sicht. Wir wollen so gerne nicht leiden müssen. Aber die Realität der Kirche seit den Anfängen ist eine leidende Realität. Punkt. Wir sind in der Trübsal. Dass diese Trübsal uns heute hier nicht so trifft wie viele unserer Geschwister weltweit, das ist eine Gnade Gottes. Das ist einfach so. Wir wissen nicht, wie lange das so sein darf. Aber das ist ein Grundprinzip, dass Jesus uns immer schon gesagt hat, wundert euch nicht, dass man euch für das verfolgt, dass ihr zu mir gehört. Und das fängt ja schon in Familien, in Beziehungen an, im Kleinen. Das wird man spüren, dass ihr euch zu Jesus bekennt, weil es Leute geben wird, die das nicht mögen. Weil sich damit ja noch mehr auch verbindet. Mein Bekenntnis zu Jesus ist immer auch ein Bekenntnis gegen manches andere. So, und das ist ein Phänomen. Deshalb die große Trübsal hier ist für mich nur eine Beschreibung des fünften Siegels. Und das fünfte Siegel beschreibt ein Phänomen, das sich durchzieht, parallel zu den vier Reitern durch die große Endzeit. Okay? Ist für mich die schlüssigste Erklärung von dem Ganzen. Aber wie gesagt, nachdem ihr jetzt ja mit mir die Woche den Text überhaupt mal vielleicht ganz neu gelesen habt, manche zum ersten Mal, manche zum wiederholten Mal und trotzdem vielleicht ganz neu angekommen seid, jetzt fängt es ja erst an, dass ihr euch auch Gedanken machen könnt, wie verstehe ich das? Ich sage ja immer, glaubt nicht alles, was euch davon gesagt wird. Ne? Also ich behaupte nicht, dass ich hier die Wahrheit gegessen habe. Ich sage euch nach bestem Wissen, was ich daraus lese, wie ich es verstehe. Aber ich sage immer, glaubt nicht alles, was euch gepredigt wird. Ja? Prüft selber nach. Macht euch eure eigene Meinung. Schaut rein. Von daher super, wenn ihr da so auch selber denkt, lest mal Bücher und so. An dem Punkt übrigens eine kleine Werbeeinlage. Ich habe noch ein Exemplar von diesem Kommentar zur Offenbarung. Ich habe das, weil ich es ein paar Mal bestellt hatte, weil ich es gut finde. Gut nachvollziehbar, vom Ulrich Neuenhausen. Das ist ein Buch, das Sabine gleich haben will. Sabine, weil du es bist. Du hast zu früh Ja gesagt, weil ich wollte gerade sagen, der Höchstbietende kriegt dieses Buch. Und wir unterhalten uns über den Preis. Da steht einer drauf und du sagst nachher, was du zahlen kannst dafür. Okay? Super. Also, sehr schön. Sehr schön. Gut, Christoph, wo stehen wir zeitlich? Okay, dann sind wir so langsam am Landen und haben jetzt diesen ersten Zyklus der sieben Siegel fast geschafft und du beschwerst dich zu Recht, wir sind noch nicht beim siebten Siegel. Das waren jetzt die sechs Siegel plus dieses Intermezzo in Kapitel 7 mit den Versiegelten, ein Blick auf die leidende Kirche. Und jetzt kommt dann in Kapitel 8, Vers 1, das siebte Siegel wird geöffnet. Und jetzt erwarten wir, dass Erlösung eintrifft. Jesus wiederkommt, alles gut wird. Und als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Jetzt, was heißt das? Eine Stille im Himmel, interessant, sehr interessant. Warum? Weil wir in Kapitel 4 gehört haben, dass die 24 Ältesten 24/7 angebetet haben und Lobpreis gemacht haben. Es war immer was los im Himmel. Die Musik lief immer, der Lobpreis lief immer. Plötzliche Stille, der Saft ist abgestellt. Mal kein Lied, kein Lobpreis, kein Gebet, nichts. Stille, halbe Stunde. Das ist ein ehrfürchtiges Erwarten. Eigentlich diese Erwartungshaltung, wird es jetzt wahr? Wird es jetzt wahr? Endlich. Ich kann es kaum abwarten. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Es kommt die nächste Reihe. Ach nein. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner, Stimmen, Blitze und Erdbeben. Es mündet bei den Bildern, die wir zur Wiederkunft Jesu zuordnen. Es mündet dahin, wo alles hin soll, die Wiederkunft Jesu. Aber noch ist sie hier nicht, die geschieht noch nicht. Aber die Phänomene erinnern schon daran, was passiert hier. Diese halbe Stunde Stille schafft eine Spannung, eine große Erwartung. Und dann vielleicht auch will sie konzentrieren, will uns jetzt was ganz Wichtiges zeigen. Vielleicht ist es auch die Stille, die man aus dem Tempel kennt. Weil interessanterweise wird jetzt hier ein Blick eröffnet in den Tempelritus, in die Stiftshütte, in den Gottesdienstkultus des Alten Testamentes sozusagen. Und da findest du eine Beschreibung von dem Räucheraltar, auf dem da im Alten Testament Räucherwerk dargebracht worden ist. Und dieses Räucherwerk, dieser Rauchopferaltar, der das letzte war vor dem Vorhang, das ist ein Symbol, auch damals schon, das ist der Ort gewesen des Betens. Das ist Anbetung, Fürbitte, das sind Gebete. Und das steht hier als Symbol für die Gebete der Heiligen, für die betende Christenheit, für die betende Kirche. Und du siehst den Rauch aufsteigen, die Gebete von der Erde gehen hinauf in den Himmel und der Engel nimmt diese Gebete und wirft sie zurück auf die Erde und sie lösen Zeichen aus, die an die Auferstehung Jesu erinnern. Was sagt das poetisch? Was sagt das symbolisch? Es sagt mir, dass bei all den Phänomenen, wo wir sehen, das Lamm hat die letzte Autorität, das Lamm bestimmt, was passiert und wird auch das Ende bestimmen, das Lamm wird wiederkommen und herrschen, dass die Gebete der Kirche aktiv mit hineinspielen. Und unsere Gebete, die sind Teil von dem, was das Lamm tut. Wir wirken mit, indem unsere Gebete aufsteigen und verwandelt werden und Auswirkungen haben auf der Erde. Das heißt, unsere Gebete, unser Zeugnis als Christenheit trägt dazu bei, dass in der Welt eine Erwartungshaltung stattfindet auf die Wiederkunft Jesu. Das ist meine Deutung dieser Szene. Wir als Christen haben das Vorrecht, auch als, gerade als leidende Kirche, aber jeder von uns hat das Vorrecht, durch seine Gebete über den Umweg des Himmels Phänomene auszulösen. Interessant ist nur, dass ich als Beter nicht sagen kann, so, ich möchte gerne, dass dieser Blitz den trifft und dass dieser Donner da hinten runtergeht und dass das Erdbeben das Land trifft. Das hat der Beter nicht das Recht. Der Beter hat zum Glück keine göttlichen Autoritäten. Der Beter darf beten und überlässt es dann Gott und seinen Engeln, wie er diese Gebete wirken lässt. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja? Denn wir kommen manchmal auch in eine Machbarkeit des Gebetes hinein. Hauptsache vollmächtig beten und dann kannst du das Land verändern und das Land verändern und wir machen das schon. Nein, machen wir nicht. Wir beten verzweifelt. Wir rufen verzweifelt, Herr, wie lange noch? Und wir beten natürlich, Herr, komm an dein Ziel. Have your way, sagen meine Freunde aus Afrika immer. Ich liebe diesen Ausdruck. Have your way, Jesus. Lass es auf deine Weise geschehen. Aber wir wissen nicht, wie er es tun wird. Und auf jeden Fall wissen wir eins, der Weg zu dem, was er vorhat, ist für uns ein schmerzhafter Weg. Oder wie sagte Xavier Naidoo noch, dieser Weg wird kein leichter sein. Er wird steinig und schwer. Ja, wir hoffen auf die Wiederkunft und sie wird passieren. Aber der Weg dahin wird steinig und schwer. Das ist die Botschaft dieser sieben Siegel. Und damit auch die Botschaft, mit der wir heute Abend hier münden. Herr Jesus, wir müssen zugeben, dass uns diese Bilder schon auch emotional und von den Eindrücken her mitunter etwas überfordern und dass es einfach so mächtig ist, so gewaltig ist, vielleicht auch so fremd, dass wir etwas Zeit brauchen, um das zu verarbeiten. Aber wir danken dir, dass uns das auch daran erinnert, dass überhaupt die Realitäten dieser Welt und auch die Realitäten zwischen Himmel und Erde einfach um viele Schuhnummern zu groß sind für uns und wir da immer uns überfordert sehen werden. Aber was uns heute Abend deutlich geworden ist, Herr, das ist, dass du nicht überfordert bist, dass du den Überblick behältst, dass das alles an dir vorbei muss, dass es nichts gibt, was dich überrascht, dass es nichts gibt, was du nicht kennst, dass es nichts gibt, was du nicht auch zulässt an dem, was in dieser Welt passiert. Und auch wenn es Dinge sind, die wir so ungern mit dir verbinden, Herr, auch die Katastrophen, die auch nicht wirklich dein Herzensanliegen sind, die du aber in dieser Welt irgendwie auch zulassen musst, Herr, wir danken dir, dass du in dem dein Ziel gesteckt hast, dass dein Ziel vor Augen ist und dass du kommen wirst, dass du alles gut und alles neu machen wirst und dass du auf dem Weg dahin keine Fehler machst. Und Herr, dass sogar da, wo die Kirche eine leidende Kirche ist, wie das Lamm, so wie du, Herr Jesus, ein leidender Christus warst, die Kirche zugleich auch mit dir schon herrscht. Und das ausgerechnet in dem, wie wir uns als Christen oft auch schwach und vielleicht auch außenseitermäßig erleben, dass darin unsere Vollmacht liegt. Denn wir sind so wie du, Lämmer, die zu Löwen berufen sind. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass wir da heute Abend ermutigt sind, dass du uns im Blick hast und dass du jeden von uns auch zählst und du weißt um deine 144.000 und danke, dass dir niemand verloren geht. In deiner Mathematik ist alles perfekt. Und Herr, wir können nur staunen. Wir können heute Abend auch nur staunen über die unzählbare bunte Vielfalt von deiner Kirche. Diese unzählbare Schar, Herr Jesus, aus allen Kulturen und Sprachen, das ist unfassbar, Herr. Das alles gehört zu deiner Kirche. Du hast ja schon so viele Menschen erlöst. So viele gehören schon zu dir, über all die Jahrhunderte, Herr Jesus. Und eines Tages werden wir sie alle erleben, werden miteinander dich anbeten. Dafür danken wir dir und darauf freuen wir uns. Und so danke ich dir, dass du uns mit dieser Ermutigung heute Abend auch in diese Nacht schickst, in diese weitere Woche. Und wir danken dir, dass wir unter deinem Frieden, unter deiner Gegenwart gehen dürfen. Amen.